Ja, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen hier, die im Raum sind, die anwesend sind, aber auch alle, die uns im Livestream zugeschaltet sind. Und wir haben heute tatsächlich, ich sag mal, volles Programm, weil es ein umfassendes Thema ist, Sterbehilfe oder wie ich es genannt habe, Sterbebegleitung. Aber das wird natürlich sehr, sehr umfangreich und auch recht emotional ansprechend für uns. Von daher möchte ich einfach um den Segen Gottes einmal bitten, dass er uns beisteht, dass er heute Abend bei uns ist und wir erheben uns zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, ganz herzlichen Dank dafür, dass wir wissen, dass du der Geber allen Lebens bist, dass du uns geschaffen hast, dass wir am Leben sind, dass wir unser Leben gestalten können, dass du uns Gesundheit so weit geschenkt hast oder immer wieder jeden Tag neu schenkst, Herr. Und du siehst auf diese schwierige Frage der Sterbebegleitung den letzten Weg, den wir gehen werden oder den Leute gegangen sind oder sich Gedanken machen, wie sie den gehen. Herr, wir bitten dich darum, dass du uns Weisheit schenkst, dass du bei uns bist an diesem Abend und dass du uns segnest, auch im Nachdenken über dieses Thema, auch gerade dein Wort, dass du uns öffnest und dass wir verstehen, was du uns zu sagen hast. Amen. Ja, wir nehmen Platz. Wir haben heute das fünfte Thema zu unserer Themenreihe Tod und Sterben. Heute soll es um das Thema gehen, wie gesagt, Sterbehilfe oder Sterbebegleitung, wie ich es genannt habe. Dieses Thema wird sehr kontrovers diskutiert. Ist es erlaubt oder ist es nicht erlaubt? Es ist eine Frage der Definition auch ein Stück weit, was der Name oder die Wortbezeichnung schon sagt. Da geht es um Sterben und um Hilfe zum Sterben. Und man stellt sich dann die Frage, ja, Hilfe zum Sterben, man könnte auch sagen, nachhelfen, um zu sterben, das ist ja Tötung auf Verlangen sozusagen. Denn es hat ja den Tod dann nachher auch zur Folge. Und ich finde diese Bezeichnung nicht so toll, nicht angemessen, nicht passend. Ich würde lieber halt dann von Sterbebegleitung ausgehen. Und auf die Frage, ob das geht oder ob das zulässig ist, ich glaube, seit Menschengedenken wird nichts anderes getan als solches. Menschen, die auf ihrem letzten Weg sind, die finden es sehr gut, denen tut es sehr gut, wenn sie nicht alleine sind, wenn jemand da ist und sie begleitet. Ich denke zurück an den April 2016, eine sehr schwierige Zeit für uns als Familie. Das war der Todestag oder der Todesmonat meiner Schwester am 14.04.2016. Sie hatte ein schweres Krebsleiden, wie ihr alle wisst. Und am letzten Tag waren wir dort, Willi und ich, und die Familie natürlich anwesend. Und wir haben ein Stück weit mit ansehen müssen oder können, wie unsere Schwester gelitten hat, wie es auf den letzten Metern wirklich ein langer Sterbeprozess war und wie sie sich wirklich gequält hat. Und oft sind solche Beispiele dazu geeignet, dass man dann für Sterbehilfe argumentiert. Und man sagt, man muss auch diesen schwerkranken, schwerstkranken Menschen ihr Leiden sozusagen verkürzen, helfen. Die Frage ist natürlich, ob man das überhaupt kann. Ein zweiter Fall, den ich uns schildern will, aber ein fiktiver Fall, den gab es eigentlich, es gibt den wahrscheinlich in unterschiedlichen Formationen sehr häufig, aber ich habe jetzt kein konkretes Beispiel vor Augen, über aktive Sterbehilfe. Da ist ein junger Mensch, der ist vielleicht depressiv, der hat eine schwere Zeit, die er gerade durchmacht. Vielleicht hat er eine Beziehung, vielleicht ist eine Beziehung in die Brüche gegangen, vielleicht ist es einfach nur Liebeskummer, bevor eine junge Frau irgendwann mal heiratet oder ein junger Mann. Vielleicht gab es da auch mal einen Liebeskummer davor. Und dann in so einer Situation kommt es ja ganz schnell dazu, dass man lebensmüde ist, dass man eigentlich nicht mehr leben möchte. Wenn man solche Leute in dieser Weggabelung fragt, wie es ihnen geht oder ob sie leben möchten, dann würden sie wahrscheinlich sagen, nein, ich hab die Nase voll, ich möchte nicht mehr. Und Gott sei Dank ist es bei uns noch nicht so, dass es dann umgesetzt werden kann, aber es gibt durchaus, zum Beispiel in den Niederlanden gibt es, die sind uns sehr weit voraus, sehr freiheitsliebend, die Niederländer, und sie sind uns in Sterbehilfe weit voraus, und dort genügt es im Grunde genommen, wenn jemand plausibel, glaubhaft machen kann, dass er nicht mehr leben möchte, dass er lebensmüde ist. Das genügt auch, wenn jemand einfach nur Liebeskummer hat, und dann kann ihm geholfen werden, in Anführungsstrichen, und er kann dann seinen Tod planen. Ein weiteres Beispiel, ein älterer Mensch, vielleicht 70 Jahre, vielleicht 80, vielleicht sogar 80 plus, er hat sein Leben eigentlich gelebt und er hat viel geschafft und er hat viel geleistet, aber nun am Ende kann er den Kindern, den eigenen Kindern oder der Gesellschaft nichts mehr helfen. Er kann sie nicht mehr voranbringen. Er kann nichts mehr leisten. Und in unserer Leistungsgesellschaft, wenn jemand etwas nicht mehr leisten kann, dann ist das ganz schlimm. Er denkt darüber nach, Pflegeheim ist eigentlich unbezahlbar. Er möchte nicht, dass das Haus, das er vielleicht abbezahlt hat, das er jetzt den Kindern vererben will, er möchte nicht, dass das Haus unter den Hammer kommt, nur um sein Pflegeheimaufenthalt zu bezahlen. Und er sagt, ich will niemanden zur Last fallen. Ich will niemanden zur Last fallen, als ob er nicht schon früher die Lasten anderer getragen hat. Aber an der Stelle angekommen, sagt er, ich möchte niemanden zur Last fallen, und er beschließt aktive Sterbehilfe. So geschehen ja zigfach in Belgien, in Niederlande, in Luxemburg. Da wollte der Baron oder der Fürst von Luxemburg das Gesetz nicht unterzeichnen. Dann hat man schlichtweg einfach mal das Grundgesetz, die Verfassung geändert, sodass er nicht mehr unterzeichnen musste. Und man hat es trotzdem eingeführt, die Sterbehilfe in Luxemburg. In der Schweiz gibt es Sterbehilfeorganisationen wie Exit oder Dignitas, die helfen ganz legal in so einer Situation, wenn jemand sein Leben sozusagen gelebt hat und nichts mehr für die Allgemeinheit dienen kann und sagt, ich will gehen, dann helfen sie ganz legal, dass der Person geholfen wird und aktive oder passive Sterbehilfe, beides dann durchgeführt wird. In den Niederlanden gibt es sogar 3 Sterbehilfe-Krankenhäuser, also vielleicht jetzt sogar schon mehr. 2012 eröffnete das erste Sterbehilfekrankenhaus und mittlerweile sind es schon 3 oder vielleicht mehrere, mehr sogar. Es gibt auch mehrere mobile Teams, die fahren also die Tingel über die Lande, und das ist ganz einfach. Da kannst du dann sozusagen ambulant rein und nicht wieder rauskommen. Ambulant getötet. Du planst quasi deinen letzten Tag, du sagst, morgen um diese Zeit möchte ich diese Erde verlassen. Und das ist in der Niederlande durchaus möglich. Also ein Horrorszenario, wenn ich daran denke, wenn es das in Deutschland gäbe. Und wir sind leider auf dem Weg dahin, denn das Bundesverfassungsgericht, wozu ich gleich noch etwas mehr sagen werde, hat einiges freigemacht in dieser Richtung. Wir merken schon, alle Fälle sind ganz unterschiedlich gelagert. Und ich könnte jetzt Beispiele über Beispiele bringen. Aber vor allen Dingen der Druck auf ältere Menschen oder auf Menschen, die krank sind, die nichts mehr leisten können, der Druck, eine Beihilfe zum Suizid anzunehmen, wächst dramatisch, auch bei uns hier. Und wie gesagt, diese freiheitsliebenden Nachbarn, die wir haben, Niederlande, Belgien, Luxemburg oder auch die Schweiz, die will ja immer unabhängig sein, die ist ja in jeglicher Hinsicht fast unabhängig, meinen sie zumindest zu sein, die machen uns das vor. Und wir können aber die Konsequenzen daraus ziehen. Wir sollten sogar als Land die Konsequenzen ziehen, wobei ich glaube, dass da aber der Zug in eine falsche Richtung fährt. Mein Thema, also das Thema heute möchte ich, weil es sehr persönlich ist, möchte ich mit vielen Emotionen behaftet, möchte ich eigentlich nicht so gestalten, dass ich irgendwas verurteile oder beurteile, sondern ich will zunächst einmal sagen, was gibt es für Arten der Sterbehilfe, und dann später den biblischen Befund, was sagt die Bibel dazu. Es ist, wie gesagt, sehr kontrovers diskutiert. Ich möchte etwas zur Legalität sagen, was ist also jetzt bei uns im Land erlaubt und was nicht. Und wie steht die Gesellschaft dazu, die Sichtweise von der Gesellschaft? Das Hauptaugenmerk sollte aber trotzdem sein, die Sicht der Wert des Lebens aus biblischer Sicht. Also genauer gesagt, Wert des menschlichen Lebens und dessen Herleitung, die Herleitung dieses Wertes. Woher nehmen wir diesen Wert? Warum ist es Gott so wichtig? Ohne eine Verurteilung oder Beschuldigung irgendwelcher Art. Es gibt einen konträren Ansatz hier, der hier verfolgt wird. Auf der einen Seite, das sagt das Bundesverfassungsgericht auch, das Urteil vom 26.02.2020 stellt die Autonomie des Menschen, also die Eigenständigkeit, die Selbstbestimmtheit des Menschen in Vordergrund. Und das ist der konträre Ansatz. Autonomie des Menschen oder Wert des Lebens, Wert des menschlichen Lebens und seine Bestimmtheit oder Vorbestimmtheit, könnte man auch sagen, durch seinen Schöpfer. Und je nachdem, ob man daran glaubt, dass es einen Schöpfer gibt oder nicht, ist es ein Riesenunterschied, wie wir diese Grundsätze werten. Der eine sagt, der Mensch ist sich selbst ein Gesetz, autonom, vollkommen für sich allein selbstbestimmt und ich tue, was ich will. Und der andere sagt, nein, nein, das geht nicht, denn du weißt nicht von deinem Anfang und du kennst dein Ende nicht. Und dazwischen, das Leben, das gehört eigentlich in die Autorität, in die Verfügungsgewalt Gottes. Ich möchte gleich einen Überblick geben über die Arten der Sterbehilfe. Fangen wir gleich einmal damit an. Arten der Sterbehilfe oder Euthanasie auch genannt. Euthanasie aus dem Altgriechischen bedeutet so viel wie guter Tod oder schöner Tod. Wobei sich dann die Frage stellt, was ist denn ein guter Tod und was ist denn ein nicht schöner Tod? Ein schöner Tod, ist das einer, der plötzlich stattfindet? Also Verkehrsunfall? Oder ein schöner Tod, ist das ein Tod, wo man sich darauf vorbereiten kann, wo man sein Haus bestellen kann, wie es die Bibel sagt? Was auch immer. Also Euthanasie, das bedeutet einfach nur guter oder schöner Tod. Die erste Art der Sterbehilfe ist die aktive Sterbehilfe. Sie ist in Deutschland streng verboten. Also man darf sie hier nicht ausüben. Das wäre eine Tötung durch eine dritte Person, durch eine weitere Person, also die jemanden tötet oder ihm etwas Einfluss verabreicht, sodass er stirbt. In den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und auch in einigen US-Bundesstaaten ist das erlaubt. Bei uns, Gott sei Dank, noch nicht. Hier, also bei dieser aktiven Sterbehilfe, verabreicht der Arzt dem Betroffenen auf Wunsch ein Mittel, das zu seinem Tod führt. Diese helfende Person führt den Tod durch eine zusätzliche Handlung herbei. Natürlich auf Wunsch des Sterbewilligen, aber der Arzt führt ihm quasi ein Mittel zu und er stirbt daran. Das kann eine Injektion sein, Infusion oder das Verabreichen eines tödlichen Cocktails, das der Arzt aber dem Patienten geben muss. Dann ist es aktiv. Die Folge in Deutschland wäre, das wäre eine Verurteilung, würde nach sich ziehen wegen Tötung auf Verlangen oder vielleicht sogar, wenn die Person schon nicht mehr ganz klar ist in der Wahrnehmung, dann wäre das sogar Totschlag, weil dann wäre ja sozusagen die Person gar nicht entscheidungsfähig gewesen. Oft wird diese Art der Sterbehilfe angewandt bei unheilbar Kranken, wie ich eben erwähnt habe, durchaus oft argumentiert. Man sagt, man möchte Schmerzen lindern, man möchte das Leid verkürzen. Aber die Frage, die man sich trotzdem stellen muss, ist dieser Schritt denn berechtigt? Dieser Wunsch in allen Ehren, aber ist dieser Schritt dann berechtigt, jemanden aktiv im Sterben zu unterstützen? Steht da nicht die Autonomie des Menschen über der Souveränität Gottes? Ich glaube, sehr, sehr deutlich. Der zweite Punkt, den es gibt, also die zweite Art, ist die passive Sterbehilfe. Ich würde eigentlich gar nicht Sterbehilfe sagen, sondern Sterbebegleitung. Oder man sagt auch, zum Beispiel im Hospiz oder irgendwo, wo Menschen im Endstadium sind und auf den Tod sozusagen warten, auf den Tod hindämmern, kann man ja manchmal gar nicht anders sagen, dass man einfach sagt, sterben lassen. Also Sterbe begleiten, Begleitung und sterben lassen. Und in Deutschland ist das erlaubt. Hierbei beendet die helfende Person, also die sterbebegleitende Person, beendet alle Handlungen, die den Tod einfach nur hinauszögern. Nicht herbeiführen, sondern hinauszögern. Der Sterbende bekommt zum Beispiel keine Unterstützung mehr durch Medikamente oder durch Maschinen, an die er angeschlossen ist. Das kann ja zum Teil noch sehr lange dauern, wenn er an eine Maschine angeschlossen ist, die das Leben auch nur künstlich verlängern würden. Aber da stellt sich auch schon wieder die Frage, ist das denn korrekt? Biblisch gesehen ist das nicht korrekt. Man kann sein Leben nicht verlängern. Man kann nämlich auch an einer Herz-Lungen-Maschine angeschlossen sein und trotzdem sterben. Nämlich dann, wenn die Zeit gekommen ist. Eine Herz-Lungen-Maschine macht ja nichts anderes als ein technisches Gerät, das transportiert das Blut dahin, wo es hin soll, zu den Gefäßen, zu den Zellen. Aber dass dort Leben stattfindet, in Anführungsstrichen, das ist immer noch höchste Priorität von Gott. Und wir können unser Leben nicht verändern, nicht verlängern. Die Bibel sagt, Matthäus 6, Vers 27, wer ist unter euch, sagt Jesus selber, wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch sorgt? Also lebensverlängern können wir nicht, selbst dann, wenn die Maschinen sozusagen angeschaltet sind. Ja, wie geht es dann vonstatten? Also man schaltet dann die künstliche Ernährung, die Beatmung oder die Infusion oder auch eine Herz-Lungen-Maschine ab. Und wobei, da muss man sagen, dass das Abschalten, also das Tasten betätigen, nicht als eine Handlung gezählt wird. Sonst wäre das ja wieder eine Handlung, die zum Tod eines Menschen führt. Da wäre das ja wieder eine aktive Handlung und dann würde der Patient sozusagen getötet werden. Aktive Sterbehilfe, das ist nicht der Fall. Auf Wunsch des Patienten, dass er zum Beispiel vorher in einer Patientenverfügung festgelegt hat, oder auch, wenn die Angehörigen da sind, wobei das recht schwer ist, in so einer Situation dann Entscheidungen zu treffen, wenn es ganz schnell gehen muss und dann eine Entscheidung zu treffen, was allen Seiten, auch dem Sterbenden, also dann entsprechen würde, seine Entscheidung entsprechen würde, das ist sehr schwierig. An dieser Stelle vielleicht einen kurzen Exkurs. Nachher wird uns Anna noch etwas mehr vielleicht dazu sagen, zu Patientenverfügung. Es erleichtert den Angehörigen die Entscheidung, wenn sie wissen, was der Wille des Patienten war. Und diese Entscheidung sollte dann aber auch genau überdacht sein. Nicht einfach nur sagen, ich möchte nicht wiederbelebt werden oder ich möchte nicht beatmet werden. Die Frage, die sich ja dann stellt, ist ja, das gilt ja für jede Situation. Wenn du einen Verkehrsunfall hast als junger Mensch und dann nicht eigenständig atmen kannst oder reanimiert werden muss, ja, dann muss das halt passieren, damit du dann später wieder eigenständig leben kannst. Und wahrscheinlich, so Gott will, wenn die Verletzung nicht zu schwer ist, wirst du das auch wieder können. Aber es kann ja auch sein, dass jemand im Endstadium von einer schweren Krankheit ist, wo es keine Gesundung, keine Option dazu gibt. Es kann sein, dass jemand jung ist, es kann sein, dass jemand alt ist. Da ist es ein Unterschied, ob es überhaupt noch Sinn macht, ob es nicht mehr Nebeneffekte hat und eher zum Tod führt, wenn jemand reanimiert wird, als wenn er einfach in Ruhe sterben gelassen wird. Kann ja sein. Das muss man alles bedenken. Das sollte in einer Patientenverfügung immer aktualisiert werden und da stehen. Weil sie gilt dann halt in jeder Situation. Häufig ist diese Hilfe in Palliativbetreuung oder in der Sterbebegleitung in Hospizen halt der Fall oder da findet sie statt. Und das ist auch durchaus sinnvoll, wie ich meine, denn ein Leben künstlich zu erhalten, einfach nur um Lebensverlängerung durchzuführen, aber die Lebensqualität entscheidend zu schwächen, das kann ja auch nicht der Sinn sein. Wie gesagt, über allem steht Gott und unser Leben ist in seiner Hand. Aber trotzdem, an der Stelle sollte man oder kann man das durchaus überlegen. Die dritte Art der Sterbehilfe ist die Beihilfe zum Selbsttod oder zum Suizid, zur Selbsttötung. In Deutschland ist es seit dem Bundesverfassungsurteil vom 26.02. erlaubt. 2015 noch hatte der Bundestag das in Paragraph 217 Absatz 1 Strafgesetzbuch noch verboten, dass man Beihilfe zum Selbstmord leistet. Aber der BVG, also Bundesverfassungsgericht, kippte dieses Urteil trotz mannigfacher Bedenken. Hierbei ist es so, dass der Sterbehelfer, wenn man so sagen will, oder derjenige, der den Suizid dann auch nachher sozusagen einleitet, er hilft bei der Selbsttötung und bietet die Gelegenheit, das Leben dem Sterbewilligen, die Gelegenheit, sein Leben zu beenden. Zum Beispiel durch Bereitstellen eines tödlichen Cocktails, Mittels. Aber anders als bei der aktiven Sterbehilfe, verabreicht er das nicht direkt selber, sondern der Sterbewillige muss es bei vollem Bewusstsein, klarem Verstand und auch körperlich imstande sein, das zu tun, muss das selber umsetzen können. Und der Sterbehelfer, so habe ich das gehört, so habe ich das gelesen, der Sterbehelfer darf auch nicht im Raum sein. Denn wäre er im Raum und würde das sehen, dass er nun diesen Cocktail nimmt, dann müsste er eigentlich reanimieren, dann müsste er eigentlich wiederbeleben, dann müsste er Hilfe leisten. Wenn er das nicht tut, dann macht er sich schuldig wegen unterlassener Hilfeleistung. Aber genau was das ist eine Grauzone. Genau was der Gesetzgeber da vorhat, das muss der Gesetzgeber jetzt erst noch mal ausarbeiten. Denn das Bundesverfassungsgericht hat nur das Urteil gesprochen, aber nicht, wie das Gesetz aussehen soll. Sie haben nur gesagt, so wie es bislang ist, ein Verbot der Beihilfe zum Suizid ist nicht erlaubt. Jetzt komme ich auf die rechtliche Lage oder die Begründung. Die Begründung, was das Bundesverfassungsgericht eben gesagt hat. Das Bundesverfassungsgericht sagt, das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasst als Ausdruck persönlicher Autonomie ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen. Das heißt, die Beschwerden von den Sterbehilfeorganisationen Dignitas oder DGHS, Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben, oder auch einige Ärzte oder schwerkranken Personen, Menschen, hatten Erfolg. Und das Bundesverfassungsgericht hat hier entschieden, dass es eine Möglichkeit geben muss, dass man gegen Bezahlung jemanden hilft, sein Leben zu beenden. Zitat Hermann Gröhe von der CDU, früherer Bundesgesundheitsminister, ein paar Jahre schon zurück, aber als diese Entscheidung kam, 2020 eben, er sagt Folgendes: Ich verhehle nicht, dass ich die Entscheidung insgesamt bedauere. Ich glaube, dass sie entgegen dem ausdrücklichen Wortlaut der Entscheidung geeignet ist, einer gesellschaftlichen Entwicklung hin zu einer Normalisierung der Selbsttötung als Handlungsoption den Weg zu bereiten. Also er meint, es kann schlimmer werden, weil es sozusagen ein erster Schritt in diese Richtung ist. Kerstin Griese, eine gesundheitspolitische Sprecherin der SPD, sagte auch damals Folgendes: Mir geht es um den Schutz von Menschen, die pflegebedürftig, alt und krank sind, deren Selbstbestimmung auch gewahrt werden muss. Das Gericht hat sehr stark den Autonomiebegriff geprägt. Und dann fährt sie fort, sogar ohne Bedingung für die Suizidbeihilfe. Das macht mir Sorgen. Das ist genau das, was ich meinte eben, wo ein Druck aufgebaut wird auf nicht mehr lebenswertes Leben, so wie es die Nazis früher gesagt haben, auf die Personen, die nichts mehr leisten können für die Gesellschaft, die einfach nur weg sollen, keine Rente beziehen und, und. Das sagt sie wohl hier, dass es ihr Sorge macht, dass diese Leute sehr stark unter Druck gesetzt werden, ihrem Leben ein Ende zu bereiten, weil sie ja nichts mehr für die Gesellschaft tun und leisten können. Hier nur einmal kurz gesagt, erwähnt, eine Sterbehilfe, wenn man sie in Anspruch nimmt, zum Beispiel diese Hilfe zum Suizid, ist auch nicht gerade billig. So muss im Hamburger Verein Sterbehilfe, wenn man da Mitglied wird, muss man 2000 Euro bezahlen. Wenn man dann halt in der Krankheit fortschreitet, im ersten Jahr sind 7000 Euro nochmal fällig. Danach im zweiten Jahr, wenn die Krankheit länger dauert, es kann sich ja mal hinziehen, dass es mal wieder besser wird und dann wieder beim Krebs zum Beispiel wieder zurückkommt. Im zweiten Jahr dann 6.000 und im dritten Jahr 5.000 Euro. Summa summarum 20.000 Euro für die Möglichkeit, Hilfe zu erfahren, um getötet zu werden. Auch die Gesellschaft für humane Sterben, die GHS, lässt seine Sterbewilligen für Juristen und Mediziner 5.000 Euro bezahlen. Also billig ist so eine Sterbehilfe auch nicht. Aber da geht es mir gar nicht drum. Das ist ein riesen Interessenskonflikt. Darauf möchte ich aufmerksam machen. Einerseits ist man dazu verpflichtet und ist die Allgemeinheit dazu verpflichtet, die Ärzte und auch die Gesellschaft für die Betreuungsgesellschaft, die solche Leute halt betreut, sind sie verpflichtet, durch Beratung und Betreuung von dem Sterben abzuhalten, den Sterbewilligen zu überzeugen, das nicht zu tun. Aber andererseits ist es ihr Geschäftsmodell. Sie haben nun mal das Geschäftsmodell und das heißt, das ist der Tod. Dann werden sie bezahlt, dann fließt das Geld, dann haben sie das, was sie erreichen wollen auch. Und da haben sie einen riesen Interessenskonflikt, weil ja, das einfach konträr ist. Der vierte Punkt, indirekte Sterbehilfe. Keine Sterbehilfe als solches, würde ich sagen an der Stelle, sondern es ist eher seit jeher praktiziert im Krankenhaus oder von Ärzten, die akut behandeln Patienten, die halt im Sterben liegen. Und es ist natürlich erlaubt, weil das halt gar nicht anders geht. Es gibt Medikamente, die wirken auf der einen Seite, also für den Sterbenden, es tut ihm gut, es wirkt schmerzlindernd und dergleichen. Aber auf der anderen Seite, zum Beispiel irgendein Morphium oder dergleichen, auf der anderen Seite kann es dazu führen, dass durch den Atemstillstand die Person verstirbt. Das ist indirekte Sterbehilfe. Also wenn man, der Arzt steht immer vor der Frage, wenn er ein Medikament verabreicht, dann möchte er auf der einen Seite die Lebensqualität steigern, dass ihm geholfen wird, dass er weniger Schmerzen hat. Auf der anderen Seite kann es dazu führen, als Nebeneffekt oder als das, was er nicht erreichen will, dass der Patient sogar verstirbt. Ich denke zum Beispiel an den Tod meines Vaters, ein sehr gutes, einfaches Beispiel, das versteht jeder. Er hatte einen leichten Schlaganfall 2018. Er kam auch nach Minden auf die Stroke Unit und dort hat man untersucht und hat festgestellt, okay, das ist jetzt keine Gehirnblutung, sondern es ist ein Verschluss von Gefäßen. Also um das wieder frei zu bekommen, hat man ihm die Lyse eingeleitet. Also das heißt, dass das Blut wieder anfängt zu zirkulieren und dergleichen. Und infolge dieser Lyse, des Verabreichens dieses Präparats, hat er eine Gehirnblutung bekommen. Und zwar beidseitig auf beiden Gehirnhälften. Und die war so stark, dass er sofort ins Koma fiel und auch nicht wieder erwacht ist. Nun kann man sagen, das Präparat hat ihn getötet. Vielleicht, hypothetisch gesehen, könnte er heute noch leben. Man weiß es nicht. Ich glaube einfach, seine Zeit war gekommen. Aber wie auch immer, das ist eine Gratwanderung. Das eine möchte der Arzt und das andere kann daraus als negative Erscheinung vielleicht zutage treten. Nun möchte ich Anna Heinrichs nach vorne bitten. Du kannst dir da das Mikrofon nehmen und komm einfach an meine Seite. Sie ist Mitglied in unserer Gemeinde und ist ja Ärztin, Lungenärztin in Osterkappeln, glaube ich, ne? Genau. Und ich wollte dir einfach mal ein paar Fragen stellen. Hattest du schon Berührungspunkte mit diesem Thema Sterbehilfe, Sterbebegleitung im ganz Allgemeinen?
Ja, als Arzt hast du fast täglich damit Berührungen, insbesondere wenn man mit sterbenden Patienten zu tun hat. Ich habe im Laufe meiner Ausbildung zum Arzt und jetzt weiter auch Einsätze auf der Palliativstation gehabt. Palliativstation ist eine Einheit im Krankenhaus wie eine SAPV, also für Patienten, die eben schon sehr schwer krank sind, die nicht mehr gesund werden können und schon bald vor dem Tod oder vor diesem Ereignis eben sind. Auf der Palliativstation sterben häufig Patienten, aber von da aus kann man auch wieder entlassen werden, weil es einem wieder besser geht. Zum Beispiel, wenn eine Tumorerkrankung wieder durch Medikamente stabilisiert werden konnte oder irgendwelche Blutsalze durcheinander gekommen sind wegen der Tumorerkrankung, dann eben Calcium oder Kalium im Normbereich ist und dadurch der Patient wieder sich besser fühlt, kann er nach Hause entlassen werden. Auch auf der Lungenstation, wo ich häufig bin, gibt es Patienten, die Luftnot haben. Das sind ja Patienten, die häufig geraucht haben oder einen Tumor haben in der Lunge. Die schreiten eher schneller voran, diese Erkrankungen. Und die sagen dann, ich stehe wahrscheinlich bald an dem Punkt, wo ich entscheiden kann, wo ich sterben will oder wo ich sterben kann. Und ich möchte möglichst wenig Beschwerden haben, zum Beispiel Luftnot oder Schmerzen oder sonst irgendwas. Wenn jemand schwach ist, sagt er das häufig nicht, dass ihn das stört. Aber wenn jemand Luftnot hat, das ist ein sehr schlimmes Symptom. Ja, oder Schmerzen. Und dann sagen die Patienten, geben Sie mir was, damit ich nicht mehr bin, weil die Schmerzen schon unerträglich geworden sind. Aber manchmal sieht man das auch als Arzt, dass die Schmerzen eben so stark geworden sind, dass der Patient sich nur noch quält. Ein dritter Bereich, wo ich auch häufig eingesetzt werde, ist eben die Intensivstation. Da kommen ja auch Patienten eigentlich hin, die noch leben sollen, weil sie eben noch jung sind zum Beispiel oder eine Blutvergiftung haben, wo man Medikamente geben kann und die Patienten können dadurch eben noch am Leben erhalten. Die sind in der Regel etwas jünger als die Patienten, die auf der Palliativstation sind oder in der Lungenabteilung. Da geht es dann halt darum, ist jemand reanimiert worden, weil er eben einen Verkehrsunfall hatte. Man kann durch eine Operation das Leben wiederherstellen und dann eben ist die Reanimation eben erfolgreich gewesen und die Patienten können wieder ins Leben entlassen werden und sind dann wieder quietschfidel. Mhm. Es gibt aber auch ältere Patienten, die eben auch eine Blutvergiftung haben, also Sepsis haben, die das nicht überstehen, weil eine Lungenentzündung oder eine Infektion der Harnwege oder sonst irgendwas, zum Beispiel auch eine Hirnhautentzündung, kann mal tödlich enden. Und da muss man an einem Punkt auch entscheiden, sind die Störungen, die jetzt eingetreten sind, noch mit dem Leben vereinbar oder eben nicht. Und da geht es auch häufig darum, zu entscheiden, lasse ich jetzt den Patienten weiter in dieser Erkrankung, weiß aber als Arzt, das wird wahrscheinlich nichts und irgendwann mal steht man an dem Punkt, macht man die Therapie weiter oder beendet man die Therapie, dann wird der Patient aber dran versterben. Ja, das sind so die drei Bereiche, die mich häufig quasi im Krankenhaus eben auch beschäftigen.
Mhm. Ja, sehr schweres Thema und sehr wichtige, schwere Entscheidungen, die ein Arzt zu treffen hat. Anna, die aktive Sterbehilfe ist ja sicherlich für uns Christen klar, dass es nichts Gewolltes von Gott ist oder die Beihilfe zum Suizid. Aber wie kann ich mir das vorstellen oder wie kann man sich das vorstellen, die passive Sterbehilfe, das heißt, oder Sterbebegleitung, wo man einfach Maschinen gegebenenfalls abstellen muss.
Die passive Sterbehilfe, wo man wirklich was weglässt, was man schon begonnen hat, muss man wirklich dann auch in einem Team besprechen. Wir haben regelmäßig für solche Fälle, die wirklich kompliziert sind, auch Teamsitzungen, wo darüber gesprochen wird. Der Patient kann ja häufig selbst nichts mehr dazu sagen, weil er eben durch Medikamente schon im Schlaf liegt und beatmet wird und vielleicht auch um sein Leben kämpft. Es gibt aber Angehörige, die dann dazu geholt werden. Es gibt häufig eine Patientenverfügung oder auch nicht. Es gibt Patientenfürsprecher, die eben auch in dieses Komitee, sage ich mal, mit reinspielen, wo man dann festlegt, kann man diesen Patienten jetzt gehen lassen oder eben nicht. Und dann sind die Ärzte eben die Fürsprecher, sind die Verletzungen oder die Erkrankung noch so gut, dass der Patient das übersteht oder nicht. Man möchte ja eigentlich auch nicht das Leben hinauszögern, obwohl der Patient sich schon im Sterbeprozess befindet. Dann legt man fest, okay, dieses Leiden, was der Patient hat, ist so schwerwiegend, dass der Patient das nicht überlebt. Und dann macht man Schritt für Schritt das Zurücknehmen der Medikamente, die zum Beispiel den Kreislauf aufrechterhalten. Manchmal sieht man das daran, dass man die Dosis der Kreislaufmedikamente hochnimmt, aber der Kreislauf gar nicht mehr hinterherkommt. Der Blutdruck wird immer tiefer, der Puls sinkt und dann weiß man schon, egal was ich als Arzt mache, das wird nichts bringen. Ja, dann ist der Zeitpunkt da. Ja, Gott hat den Zeitpunkt gewählt, egal was ich als Arzt mache, ich werde keinen Erfolg haben. Und dann versucht man das für alle Beteiligten eben so zu machen, dass es eben wenig weh tut. Ein Tod tut immer weh, besonders für die Hinterbliebenen. Und dann versucht man eben die Medikamente zu reduzieren, die Beatmung nicht so tief zu fahren, die Sauerstoffmenge etwas zu reduzieren und eben irgendwann mal wird der Kreislauf versagen und der Patient schläft ein. Ja, die Beatmung kann dann zwar noch laufen und auch Atemhübe dem Patienten anbieten, aber der Patient lebt nicht mehr. Ja, dann kann man das Gerät abstellen und man merkt wirklich auch nicht, dass der Patient sich dabei gequält hat, weil er schon vorher eben verstorben ist.
Wie schätzt du das ethisch gesehen ein? Gibt es da einen Unterschied? Ist das ähnlich oder ist das gleich, jemanden die Ernährungssonde zum Beispiel zu ziehen, sodass er nicht mehr künstlich weiterernährt wird? Ist das gleich, eine Maschine abstellen, welche Art auch immer, zu sehen oder?
Definitionsgemäß ist es dasselbe. Nur der Unterschied ist anders. Wenn man eine Beatmungsmaschine abstellt, dann ist der Tod da. Ja, wenn der Patient noch geatmet hat, in der nächsten Minute, wo er nicht mehr beatmet wird, ist der Patient dann verstorben. Wenn die Magensonde zum Beispiel nicht mehr befüllt wird mit Ernährung oder der Magen über die Magensonde nicht mehr befüllt wird, dann ist das natürlich ein längerer Prozess. Ja, man muss aber bedenken, die Patienten, die im Sterben befinden, die haben keinen Hunger. Die müssen nicht essen. Ja, wirklich, die Patienten sind müde, die ruhen sich viel aus. Ja, und wenn man da die Ernährung abstellt, ist es sogar förderlich, damit der Patient keine Bauchschmerzen hat, nicht aufstoßen muss, nicht Stuhlgang machen muss. Ne? Das hat auch Vorteile, wenn man dann in diesem Prozess die Ernährung abstellt. Ja, manchmal geht es auch dann wirklich, oder manche haben Angst, dass man Durst empfindet. Patienten, die sich wirklich in dem Prozess schon befinden, haben keinen Durst. Und wenn vielleicht nach irgendwie Infusion noch verlangt wird, führt es häufig dazu, weil der Körper eben immer langsamer wird, dass alles nicht mehr verstoffwechseln kann, dass man dann eben Wasser in die Lunge bekommt und das führt dazu, dass man mehr Beschwerden bekommt, Luftnot oder das Rasseln und dann hat man das Gefühl, dass jemand ersticken muss.
Und wie ist es mit den Medikamenten, also mit dem Therapieplan, den sozusagen, den es gibt, wenn man den unterbricht, aussetzt?
Es gibt verschiedene Medikamente, wenn jemand lange Tabletten genommen hat, wie Blutdruckmedikamente, die braucht er dann nicht, weil er die wahrscheinlich auch nicht quasi zu sich nehmen kann, weil er nicht mehr schlucken kann. Wenn man jetzt Infusionen weglässt oder ein besonderes Beispiel sind zum Beispiel Antibiotika, die gibt man ja, wenn man eine Infektion hat, damit die helfen. Nur wenn man ein Antibiotikum durch hat, zweites versucht und irgendwann mal sagt der Körper, ich kann das gar nicht mehr umsetzen und die Bakterien sind zwar nicht da, aber der Körper ist schon so geschwächt, ob man das Antibiotikum jetzt gibt oder nicht gibt, wird es zu keinem Vorteil führen. Dann kann man das beenden, weil Antibiotika können auch Nebenwirkungen haben, ja, allergische Reaktionen oder sonst irgendwelche Beschwerden auch verursachen, sodass dann das Weitergeben des Medikaments auch zu Komplikationen führen kann und nicht förderlich ist.
Eine Gratwanderung, ne?
Genau.
Sag noch ein paar Worte zu Patientenverfügung, ja. Was da Sinn macht, wann man sich darum bemühen muss und dergleichen.
Ich habe eine Patientenverfügung mitgebracht, die ist jetzt von den Maltesern. Das ist eine Organisation der katholischen Kirche. Das ist eine sehr ausführliche Patientenverfügung. Es gibt viele verschiedene Patientenverfügungen, die nicht so ausführlich sind und die sehr allgemein gehalten werden. Ja, mit den allgemeinen Ausdrücken in den Patientenverfügung kann man manchmal gar nichts anfangen. Wenn ich mich im Sterben befinde, dann möchte ich nicht mehr reanimiert werden. Wann ist das? Man kann das gar nicht sagen.
No.
Ja, in dieser Patientenverfügung, die ist jetzt 8 Seiten lang, sind explizit die Sachen angesprochen. Wenn ich zum Beispiel einen Schlaganfall habe und nicht mehr selbst denken kann, was mache ich dann? Oder was sollen die Ärzte noch machen oder eben nicht machen? Ich als Arzt muss mich auch an diese Patientenverfügung halten. Ja, wenn der Patient, vorausgesetzt, er war jetzt in einem Zustand, wo ich ihn reanimiert habe und er hat es aber festgelegt, dass ich das nicht machen soll, nicht machen darf, dann begehe ich auch eine Straftat, wenn ich das mache. Der kann mich also verklagen auf Körperverletzung, wenn es in der Patientenverfügung festgelegt ist und ich es trotzdem gemacht habe. Deswegen muss man sich ganz genau überlegen, was ich möchte oder eben nicht möchte. Hier sind zum Beispiel jetzt auch Dialyse mit dabei, Ernährungssonde mit dabei, Medikamente, Antibiotika. Was möchte ich, was möchte ich nicht? Ja, einerseits möchte ich das befolgen, andererseits möchte ich aber, dass der Patient quasi Hilfe beim Sterben erfährt. Ja, ich möchte ihn nicht quasi umbringen mit Medikamentengaben, sondern ich möchte nur sein Leiden etwas erleichtern, genau, damit er eben sich nicht quälen muss. Morphium hast du ja schon mal gesagt, hier wird auch auf Medikamente quasi so ein bisschen mit rein genommen. Hier wird auch nochmal aufgeführt, dass man sich jemanden aus der Familie oder aus den Freunden eben bestimmt, der dann, wenn man selbst das nicht mehr machen kann, für einen entscheidet. Ja, der weiß das auch, er kann sich hier mit eintragen lassen, das kann man immer wieder aktualisieren, damit man eben auch das bekommt, was man für sich für richtig hält. Man kann das auch jetzt schon machen und sagen, ich möchte alles, außer Organspende, die ist hier auch mit aufgeführt. Ja, auch das kann man festlegen, sollte man sogar, weil mit richtig guten Ausführungen kann ein Arzt mehr anfangen als mit so Wischiwaschi-Ausführungen, wenn ich dann und dann bin, dann bitte nicht reanimieren. Ein Arzt kommt dazu und der muss in einer Blitzsekunde entscheiden, was mache ich jetzt. Ja, wenn das natürlich in der Familie bekannt ist und im Krankenhaus vorliegt, dann kann man ganz genau sagen, der Patient möchte das, das, das und das, das, das möchte er nicht. Und wenn es zu so einem Zwischenfall kommen müsste oder könnte, dann weiß man, wie man handeln kann.
Ja, vielen Dank, Anna. Der Zeit wegen müssen wir jetzt unterbrechen. Ja. Wenn ihr Fragen habt nachher direkt an Anna, könnt ihr gerne zu ihr beikommen und ihr Fragen stellen. Und ich glaube, Patientenverfügung, diese Frage ist nicht nur bei 60 plus oder bei Leuten, die fortgeschritten im Alter sind, sondern wir könnten uns alle diese Gedanken machen, ähnlich wie beim Testament, dass man ja auch rechtzeitig aufsetzen muss. Lass mich nun einen kurzen geschichtlichen Rückblick noch machen, einmal ganz kurz, was man unter Euthanasie alles schon erlebt hat. 1895 gab es einen Adolf Joost, einen Philosoph, der als erster gefordert hat, das Recht auf freien Tod. Genau, Statistiken. Achso, ja, Statistiken, stimmt. Da habe ich was übersprungen. Können wir nochmal zurück? Ja. In den Niederlanden, zu Statistiken, 2018 gab es in den Niederlanden bereits über 6.000 Fälle von Sterbehilfe. Das war 4% aller Verstorbenen in den Niederlanden. In Belgien waren es zwar weniger, 2.357, aber im nächsten Jahr schon 12,5% mehr. In Deutschland gab es bis zum Urteil vom Bundesverfassungsgericht halt eine Anzahl im dreistelligen unteren Bereich. Das sind Angaben von Vereinen Sterbehilfe und DGHS. Und nach dieser Entscheidung gab es bereits eine deutliche Steigerung, einen Anstieg. Und deutsche Sterbehilfeorganisationen halfen bei 350 Suiziden mit. Die Tendenz, also bei assistiertem Suizid, ist stark ansteigend. Vielleicht, habe ich mir so notiert, vielleicht ist es auch eine Folge des BVG-Urteils. Nun der angekündigte geschichtliche Rückblick einmal ganz kurz. 1895 durch Adolf Joost, Philosoph, der als erster einmal gefordert hat, das Recht auf freien Tod. Damit hat er eine Diskussion über lebenswertes oder lebensunwertes Leben entfacht. 1920, der Jurist Karl Winding und der Psychiater Alfred Hoche sprachen sich für eine Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens aus. Vernichtung lebensunwerten Lebens. Fast genau gleich laut wie nachher bei den Nazis. Da wurde die Behauptung aufgestellt, es gebe lebensunwertes Leben. Und dieses sollte auch möglich sein, getötet zu werden. September 1939, auf Anweisung von Adolf Hitler in der NS-Zeit, also in unserem dunkelsten Kapitel unseres Landes, da gab es einen Befehl, kranken und behinderten Menschen den sogenannten Gnadentod zu ermöglichen. Lebensunwertes oder minderwertiges Leben sollte ausgelöscht werden. Und da gab es einen Vorgang, den nannte man Vorgang T4. Generalstabsmäßig, wie Deutschland fast alles immer geplant hat im Zweiten Weltkrieg und alles festgehalten hat, generalstabsmäßig wurde eine Behörde damit beauftragt, mit Sitz in der Tiergartenstraße 4 in Berlin. T4. Daher der Name. Und die anschließenden Krankenmorde in der Zeit der Nazis umfasste die systematische Ermordung von etwa 216.000 Menschen. Sie hatten körperliche, geistige, seelische Behinderungen. Es wurden Akten angelegt. Alle Leiter von Pflegeheimen und von Krankenhäusern mussten Akten anlegen über ihre Patienten, die wahrscheinlich schon fast da waren. Die mussten einfach nur abgerufen werden und die mussten gemeldet werden. Und wenn der entsprechende Gauleiter dort ein X dahinter gemacht hat, ohne die Person gesehen zu haben, dann bedeutet das seinen Tod. Der wurde einfach nur eliminiert, könnte man sagen, ohne ihn gesehen zu haben. Also eine ganz furchtbare Zeit. Aber der Boden wurde schon vorher vorbereitet von den beiden Erstgenannten, die ich erwähnt habe. Hitler hat ja an der Stelle quasi nur da weitergemacht, wo die anderen aufgehört haben. Aber schlimm umso mehr. Einen Überblick über die drei großen monotheistischen Religionen lasse ich jetzt mal der Zeit wegen sein. Und komme gleich auf den biblischen Befund jetzt zum Ende hin. Der Wert des Lebens aus Gottes Sicht aus seiner Standwarte aus, ist sehr konträr zum Selbstbestimmungsrecht des Sterbewilligen, habe ich es mal formuliert. In 1. Mose 1, Vers 27 heißt es, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Das ist der Grund für den Wert des Lebens, für den Wert des Menschen, die Ebenbildlichkeit Gottes. Die Ebenbildlichkeit besteht natürlich nicht, das ist uns ja hoffentlich klar, besteht natürlich nicht im Äußeren, sondern in der Art, unseren freien Willen, unsere Entscheidungen zu treffen. Da ähneln wir Gott. Da haben wir Ebenbildlichkeit zu Gott. Vieles ist kaputt gegangen durch den Sündenfall, aber diese freie Entscheidungsmöglichkeit, die haben wir nach wie vor. Nun könnte man sagen, ja, der freie Wille ist ja da. Autonomie, das ist ja genau das, was die anderen vorgeben und sagen, das könnte jetzt gemacht werden. Nein, der freie Wille bedeutet eben nicht absolute Autonomie. Der Mensch ist und bleibt ein Geschöpf Gottes und ist ihm verpflichtet. Er setzt sozusagen die Eckdaten unseres Lebens, den Anfang und das Ende und nicht unser freier Wille. Der freie Wille sollte dazu dienen, dass der Mensch einfach freiwillig eine Entscheidung für Gott treffen konnte. Er sollte ein Gegenüber Gottes sein, so ähnlich wie es in einer Ehe ist, dass Mann und Frau, die Frau ist ja geschaffen als Gehilfin, als Gegenüber, wortwörtlich gesehen, zu dem Mann, damit sie ihn unterstützt. Und bei Gott war es so, dass Gott sich ein Gegenüber ersehnt hat und das sollte der Mensch sein. Der Mensch sollte dann eben keine Marionette sein, sondern er sollte eine freie Entscheidung haben für oder gegen Gott. Und ja, der Mensch, wie wir wissen, hat es ja getan. Dann in 1. Mose 2, Vers 7, da heißt es, da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker. Und jetzt kommt's. Und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so war der Mensch ein lebendiges Wesen. Also, vorher scheinbar geometrisch hervorragend gebildet, Adam, aber da war noch kein Leben drin. Wenn man so will, kann man sagen, das war eine Leiche. Naja, eine Leiche war es nicht, denn sie hat da noch nie gelebt. Ist nicht ein Mensch, der mal gelebt hat und dann quasi gestorben ist. Nein, das war eine perfekt gestylte Persönlichkeit oder Person, materiell gesehen, der Körper von Adam, aber er hatte noch kein Leben in sich. Und dann bläst Gott den Odem des Lebens in ihn hinein. Die Form, ob das nun in die Nase oder wie auch immer geschehen ist, steht ja hier so, das glaube ich auch dann so, das ist aber, glaube ich, gar nicht entscheidend. Entscheidend ist die Handlung, dass Gott der Handelnde ist und dieser leblosen Materie sein Leben eingehaucht hat. Das ist das Wichtige. Und dann heißt es, dass der Mensch halt dann nicht nur eine Materie ist, sondern er bekam eine Ewigkeitskomponente durch diese Handlung. Denn in Prediger 3, Vers 11 heißt es, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur, dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut. Weder Anfang, Lebensanfang, noch Ende, Lebensende. Der Mensch kann es nicht ergründen, das ist ihm zu hoch. Das ist ein paar Etagen zu hoch für den Menschen. Die Verse 1 bis 8 in diesem Kapitel im Predigerbuch 3, da geht es um die Vergänglichkeit des Menschen. Genauer gesagt um die Vergänglichkeit des Körpers, der Materie des Menschen. Die Seele ist aber auf Dauer angelegt. Denn hier heißt es, die Ewigkeit hat er in ihr Herz gelegt. Herz ist sicherlich nur das Synonym für die Persönlichkeit. Das ist der Sitz der Persönlichkeit des Menschen. Gott handelt hier aktiv. Und die Frage, die Hauptfrage, die wir uns stellen müssen und die wir nicht beantworten können, deshalb sagt es hier Gott, dass der Mensch nicht ergründen kann, weder Anfang noch Ende. Die Hauptfrage, die wir uns stellen müssen, ist, woher kommen wir? Das wissen wir gar nicht. Wir haben unseren ersten Atemzug nicht geplant. Und wohin gehen wir? Wir haben unseren letzten Atemzug auch nicht in der Hand. Wir können zwar unser Leben verkürzen, natürlich durch Selbstmord oder durch Ähnliches, aber wir sind in Gottes Hand an der Stelle, wir sind auf ihn angewiesen. Wohin wir gehen, das können wir nicht beantworten. Und auch die moderne Wissenschaft kann das nicht. Das übersteigt unsere Logik bei weitem. Anfang und Ende offensichtlich unergründlich. Die Frage, sollten wir dann entscheiden, wann wir unserem Leben ein Ende setzen? Oder kann der Mensch das entscheiden? Darf der Mensch das entscheiden? Ich glaube nicht. Psalm 139, Verse 13 und 14, da sagt Gott, beschreibt Gott, wie er den Menschen geformt hat. Nicht Adam damals, sondern uns alle, jeden Einzelnen von uns. Da heißt es, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Hier wird noch einmal bestätigt, die Schöpfung durch Gott. Und zwar nicht nur die Schöpfung der menschlichen Kreatur, also damals Adam, sondern deine Schöpfung und meine Schöpfung. Gott hat uns gebildet im Mutterleib. Das Übersprechen des Lebens von unserer Mutter, von unserem Vater auf uns erfolgte da, dass Gott uns zubereitet hat. Und diesen Zeitpunkt der Vereinigung von Samen und Eizelle, diesen Zeitpunkt hatten wir nicht auf dem Radar. Den haben wir nicht bestimmt, sondern den hat eine höhere Macht bestimmt. Auch nicht unsere Eltern, sondern das war geplant von Gott. Denn er hat uns bereitet im Mutterleib und das sollten wir an dieser Stelle erkennen. Jürgen Wert singt, du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Du bist du. Und weil er jeden Einzelnen unterschiedlich gemacht hat und wir wirklich das Du sind, das er sich gewünscht hat als sein Gegenüber, deshalb haben wir kein Recht, unser Leben zu beenden. In Vers 16, im gleichen Psalm 139, da steht ein Vers, der hat es echt in sich. Da muss man zweimal lesen, damit man ihn einmal versteht. Da heißt es, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen noch keiner da war. Hey, schwierig, ne? Oder? Das heißt also, meine Zeit steht in deinen Händen, in seinen Händen. Psalm 31, Vers 16a. Meine Zeit steht in seinen Händen. Denn hier ist scheinbar jemand, der liest mein Leben wie ein offenes Buch. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle meine Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen noch keiner war. Da ist jemand, der liest mein Leben wie ein offenes Buch. Und das von Anfang an, als ich noch nicht bereitet war, steht hier. Ist schon interessant. Das ist ein absoluter Hammer. Und man kann sagen, mein Finale lag schon fest, als der Anfang noch gar nicht stattgefunden hatte. Alle meine Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen noch keiner da war. Und wisst ihr, das gibt mir unwahrscheinliche Ruhe. Wenn man auch schon mal eine schwere Erkrankung mitgemacht hat, dann kann man sagen, ich bin in Gottes Hand. Ich bin in Gottes Hand. Egal, ob du jung bist oder alt, jeder kann ja sterben. Du kannst ja durch einen Unfall sterben. Wenn du jung bist, kannst du auch durch das Alter natürlich den letzten Atemzug machen. Aber das gibt mir Ruhe zu wissen, dass meine Tage im Buch stehen und schon feststanden, bevor es mich gab, bevor ich anfing zu existieren. Das ist ein Hammer. Da strahlt eine ungeahnte Ruhe aus. Heinz Weber Senior, habe ich schon öfter mal erwähnt, der hat einmal gesagt, obwohl er herzkrank war, hat einmal gesagt, ich werde nie an einem Herzinfarkt sterben. Auf die Frage, wie kannst du das sagen? Da sagte er, wenn ich sterbe, dann sterbe ich an dem Willen Gottes. Aber nicht am Herzinfarkt. Spätestens hier merken wir, da ist einer, der alles und mein ganzes Leben inklusiv alles in seiner Hand hält. Und wenn es einen gibt, der einen Plan für mein Leben hat, wie es danach auch weitergeht, sollte ich dann mein Leben in die eigene Hand nehmen und vielleicht beenden? Ich leite über zum Schluss. Ja, es wird ein Ende geben. Das ist ziemlich sicher. Das ist sogar todsicher. Es wird ein Ende geben, zumindest hier auf dieser Erde. Wenn wir nicht gerade die letzte Generation sind, wenn der Herr wiederkommt, dann werden wir verwandelt werden. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann wird es ein Ende für uns geben. Die Frage ist, was kommt dann? Was erwartet mich dann? Und das ist ja sehr wichtig. 2. Korinther 5, Vers 1, da heißt es, denn wir wissen, und das ist auch etwas mit unserem Thema zusammen verbunden ist, denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, mein Körper also, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Hier wird von Hütte oder Haus gesprochen, kein Zelt, also etwas Dauerhaftes. Existenz schon hier und heute, körperlich und eines Tages der Geistleib, wenn wir abgeholt werden oder wenn wir auferstehen werden. Nach Abbruch dieses Körpers, nach Abbruch, nach Ablauf dieser Zeit, wenn das Verfallsdatum eingetreten ist, dann haben wir einen ewigen Bau auch wieder von Gott gemacht. So wie am Anfang, wo Gott Adam formt oder uns bereitet im Mutterleib, so auch dann haben wir einen Bau, einen ewigen Bau allerdings von Gott gemacht. Und das ist ganz sicher, daran glauben wir als Christen. Die Frage ist, wo werde ich 5 Minuten nach meinem Tod sein? Oder 5 Sekunden? Sorry, da gibt es ja keinen Zeit und Raum mehr. Da wird es ja Ewigkeit geben. Ja, aber wo werde ich dann sein? Wohin gehe ich? Und das ist etwas, was ich mir selbst beantworten muss. Da müsste ich ein geistliches Testament dafür anlegen, ein geistliches Testament, eine Patientenverfügung, nicht nur was mit meinem Körper zu geschehen hat, sondern auch vor allen Dingen, was mit meiner Seele zu geschehen hat. Und das kann ich hier und heute schon tun. Die Bibel sagt, Prediger 12, Vers 7, denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Und damit schließt sich der Kreis von Werden und Vergehen. von geboren werden und zu sterben. Damit schließt sich der Kreis. Unser Körper ist aus der Erde genommen und soll wieder zur Erde zurückkehren. Diesen Vers lesen wir immer auf einer Beerdigung am Grab. Unser Körper von der Erde zur Erde. Unser Geist, nein, das ist anders. Unser Geist kommt von Gott und er geht zurück zu Gott. Und das ist das Ermutigende, das ist das, was ich uns wirklich am Ende mitgeben möchte. Unser Geist, unsere Persönlichkeit als Ganzes, nicht nur unser Körper, die Materie, die wird vergehen, aber unser Geist bleibt und der geht zurück zu Gott, von Gott eingehaucht und zu Gott zurückkehrend. Deshalb, weil unser Leben so wertvoll ist, lasst uns unser Leben nicht einfach wegwerfen. Deshalb steht ja im Grundgesetz auch, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das Leben des Menschen, sein Wert ist unantastbar, unfassbar groß. Und deshalb lasst uns unser Leben in Gottes Hand legen, aber nicht in die eigene Autonomie nehmen, in die Selbstgestaltung und entscheiden, was am Ende geschehen soll. Lasst uns da, ich sage das in aller Ruhe und in aller, ja, nachdenklich, lasst uns da, egal was kommt, ich weiß es ja auch nicht und ihr wisst es ja auch nicht, lasst uns da einfach unser Leben in Gottes Hand legen. Klar, würden wir wahrscheinlich alle unterschreiben, dass wir sagen, wenn es am Ende ist, dann sollte es einen kurzen Tod geben, also einen relativ zeitnahen. Aber das haben wir nicht in der Hand. Wir können darum beten und wir können darauf hoffen. Aber unser Leben, das möchte ich zum Schluss nochmal gesagt haben, unser Leben ist unbeschreiblich wertvoll. Viel zu wertvoll, als dass man es durch Sterbehilfe wegwirft. Sterbebegleitung ja, Sterbehilfe wohl eher nein. Damit möchte ich schließen und wir singen jetzt ein weiteres Lied.